NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Die Wilhelm von der Heide-Oberschule in Delmenhorst hat 1,5 Millionen Knöpfe für ein Friedensprojekt gesammelt. Ich freue mich gleich auf die Schirmherrin des Projekts Kunst gegen das Vergessen, Esther Fili. Und dann schauen wir hinter die Kulissen des Sommertheaters der Kulturetage im Oldenburger Schlossgarten und stellen Ihnen die Arbeit der Kostümschneiderin und Ankleiderin Regine Meinardus vor. Ich freue mich, dass Sie da sind. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Die Wilhelm von der Heide-Oberschule in Delmenhorst. Die möchte mit einem ganz besonderen Projekt ein Zeichen setzen für den Frieden. 1,5 Millionen Knöpfe hat die Schule gesammelt. Es sind sogar ein bisschen mehr. Entstehen soll daraus ein Kunstwerk, das an die unter den Nazis getöteten Kinder erinnert. In einem Langzeitprojekt soll jetzt ein Kunstwerk von jungen Leuten erschaffen werden und somit auch die Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg und den Gräueltaten der Nazis. Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich die Schirmherrin des Projekts, die Künstlerin Esther Fili.
Hallo, liebe Martina, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Ich habe davon gehört, finde, das ist ein ganz spannendes Projekt. Erstmal vielleicht, du bist die Schirmherrin dieses Kulturprojekts von dieser Oberschule in Delmenhorst. Wie bist du überhaupt dazu gekommen?
Also ich bin schon vor über einem Jahr Patin geworden für diese Schule, die den Titel bekommen hat, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und dann hatte eine Lehrerin mit ihrem Mann, die Manuela Arnold, die Idee, ein Projekt aus Holland nach Deutschland zu holen, nämlich diese 1,5 Millionen Knöpfe für die 1,5 Millionen Kinder, die während des Holocausts ums Leben gekommen sind, zu sammeln, und fragten mich dann natürlich gleich, ob ich da die Schirmherrschaft übernehmen möchte. Und ich fand das ganz, ganz toll. Dann waren natürlich alle erstmal ein Aufruhr. Gott, wie 1,5 Millionen Knöpfe, das kann man sich gar nicht vorstellen, dieses Volumen. Und ich habe gesagt, ich bin sofort dabei. Ich fange sofort an mit zu sammeln und das in die Öffentlichkeit zu zaubern. Und dann ging das im April los.
Jetzt ist alles fertig. Das finde ich super spannend. Aber wie seid ihr an diese ganzen Knöpfe gekommen? 1,5 Millionen.
Genau. Ich weiß noch, dass wir den ersten Pressetermin hatten. Da wurde diese Frage auch gestellt. Womit rechnet ihr? Wie lange wird das wohl dauern? Und das war dann so, ja, 1 bis 3 bis 5 Jahre. Und meine Oma hat ja immer gesagt, Esther, fang ganz oben an, nach unten kommst du von alleine. Und dann habe ich gesagt, nee, das muss schneller gehen. Und natürlich haben alle Kinder mitgesammelt. Wir haben Sammelstellen aufgesucht oder gefragt, wo dann die ganzen Menschen hinkommen und ihre Knöpfe hinbringen konnten. Die Schüler haben ganz viel gesammelt. Und ich habe mich dann ans Telefon gesetzt und habe gesagt, ich rufe einfach erstmal alle Knopffabriken an, die es in Deutschland gibt. Vielleicht hat da ja irgendeiner ein Herz. Und bin dann natürlich gleich in Niedersachsen angefangen, in Goldenstedt, und habe dann Kreativknopf den lieben Herrn Mordhorst angerufen. Und der war sofort Feuer und Flamme und rief dann 2 Wochen später an und sagt, ja, Frau Fili, 800.000 Knöpfe haben wir schon zusammen.
Ein Wahnsinn.
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass es eine Knopffabrik ist, ein Knopfhersteller, wohl in der Tat. Aber es ist jetzt nicht so, dass der mal eben 800.000 Knöpfe da liegen hat. Und dann 4 Wochen später rief er wieder an und sagt, wir haben 1,5 Millionen Knöpfe zusammen. Wow. Das fand ich ganz, ganz großartig. Der hat diese Knöpfe gespendet und wir haben noch ungefähr 100.000 Knöpfe noch mehr. Wobei das auch voll in Ordnung ist, denn es sind ja noch viel mehr Menschen ums Leben gekommen als in Anführungsstrichen nur 1,5 Millionen. Und somit haben wir jetzt über 1,6 Millionen Knöpfe zusammen.
Und was passiert damit?
Genau, wir haben also am 13. Juni dann sozusagen eine Überraschungsübergabe gemacht. Da ist der Mordhorst mit seinem Lieferwagen und mit einem Anhänger mit 54 großen Umzugskartons voller Knöpfen, also damit man sich das vorstellen kann, gekommen. Die Kinder haben sich alle wahnsinnig so sehr gefreut, dass sie mich, ich habe dann auch gesungen, und wir haben sozusagen aus meinem Album All Together Now meinen Titelsong für dieses Projekt genommen, weil es ist ja All Together Now, alle zusammen jetzt, und beim Singen haben die Kinder mich vor lauter Freude gleich total umgeschmissen. Also, wir waren dann ein Haufen sozusagen, und und haben sich alle riesig gefreut. Und jetzt geht es natürlich darum, KünstlerInnen zu finden, die Muße haben, im Ehrenamt aus diesen 1,5 Millionen Knöpfen etwas an dieser Schule zu machen, wo ich jetzt natürlich auch schon wieder dran bin, auch mit jüdischen Künstlern, bekannten Künstlern, das im Grunde genommen mit den Schülern zusammen vielleicht die Wände der Schule verkleidet wird, dass also irgendwie ein Kunstprojekt als Denkmal, als Mahnmal geschaffen wird. Das wird sicherlich auch noch mal eine ganze lange Zeit dauern, aber ich bin einfach sehr, 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 sehr glücklich, dass wir jetzt damit schon mal den wichtigsten Start geschafft haben.
Ein ganz tolles Projekt als Zeichen für den Frieden, ein Kunstprojekt, wo Schüler und Schülerinnen eben dabei sind und mitmachen und auch ja Künstler, die ihr ja noch sucht. Also vielleicht hört ja jemand zu und sagt, das ist so eine tolle Aktion in Delmenhorst an der Schule und da würde ich gerne mich dran beteiligen und mitmachen, dann kann man das natürlich gerne tun. Die Idee, dass man die Wände beispielsweise mit Knöpfen gestaltet, ja, das ist ja auch eine tolle
Sache. Ist eine Oberschule, ist halt auch eine große Schule und so Betonwände sehen ja auch nicht immer so ganz spannend aus. Und wenn man da dann einfach irgendwie eine tolle Idee, ich stelle mir das wirklich vor, dass diese ganze Schule so toll eingekleidet wird, dass es vielleicht auch zu einer kleinen Pilgerstätte wird.
Ja, oder denn vielleicht auch andere Schulen, die davon hören und sagen, eine super Sache, eigentlich kann man wirklich sowas mal
animiert,
machen.
Animiert, genau. Und es ist natürlich für die Schüler ganz wichtig, dieses Projekt, die ja mit den Künstler oder Künstlerinnen das zusammen machen sollen, dass ja, wie gesagt, jeder einzelne Knopf wirklich für ein Kind, das gefoltert und ermordet worden ist während des Holocaust, eben halt auch geweckt wird, die Geschichte wieder in den Kindern geweckt wird. Es sind halt sehr, sehr viele Migranten auch auf dieser Schule. Also die Kinder sind sowieso alle unglaublich sozial und unglaublich liebevoll und entzückend, aber dass die Geschichte halt einfach wirklich nicht in Vergessenheit gerät und sich sowas halt einfach auch wirklich nie wieder wiederholt. Und viele Kinder kommen halt auch aus Kriegsgebieten und haben vielleicht auch ihre Geschwister, ihre Verwandten verloren und kennen halt einfach auch das Elend und die Folgen eines Krieges oder einer Diktatur und werden damit halt einfach nochmal geweckt und können das dann in die Zukunft tragen.
Jetzt bist du ja eine Künstlerin, eine Sängerin, die sich für andere einsetzt. Immer schon. Das hast du immer schon gemacht. Warum ist es dir wichtig, sich genau für dieses Projekt eingesetzt zu haben oder immer noch einzusetzen? Ja.
Für mich ist es generell wichtig, natürlich mich für viele Dinge einzusetzen, aber ganz speziell einfach für Kinder, weil ich finde, das so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, dass die Kinder wirklich unsere Zukunft sind. Das sind die Menschen, die uns, sag ich mal in Anführungsstrichen, morgen und übermorgen regieren werden, die das die das Land gestalten, die Politik gestalten. Und für mich ist es einfach auch wichtig, nicht nur ein Sprachrohr zu sein, sondern auch für die Kinder da zu sein. Denn ich bin jetzt schon oft auch jetzt bei der Zeugnisausgabe, bei den Abschlussfeiern gewesen, habe dort gesungen und freue mich immer sehr über die ganzen Feedbacks, die ich dann vorrangig auf den Social-Media-Kanälen bekomme von den Kindern. Ach, das war so schön, Frau Feli, dass Sie da waren. Oder ich werde auch geduzt. Ich sage auch immer, duzt mich, sonst fühle ich mich so alt. Und die dann auch sagen, die mir dann mitteilen, wie ihr Zeugnis geworden ist oder mir auch Probleme von zu Hause oder auch wirklich ganz, ganz wichtig, es gibt auch viele, viele Kinder, die merken, dass sie homosexuell sind oder queer sind, so sagt man ja heute, die dann auch wissen, dass ich mich auch sehr, sehr in der queeren Community stark mache, die dann privat mich fragen und schreiben, wie sie damit umgehen sollen oder mich verfolgen, die sich sehr gestärkt fühlen durch mich. Und es geht einfach, ich setze mich einfach allgemein dafür ein, um Frieden zu stiften, um meine Stimme für den Frieden und für die gute Laune und die Positivität zu bringen. Und das macht viel aus.
1,5 Millionen Knöpfe sollten es werden, die gesammelt werden, aber es sind 1,6 Millionen Knöpfe geworden an der Wilhelm von der Heide-Oberschule in Delmenhorst. Esther Filli ist hier, sie ist Künstlerin, sie ist Schirmherrin, sie hat sich eingesetzt und jetzt werden noch Künstler und Künstlerinnen gesucht. Und vielleicht sind in Niedersachsen ja ein paar, die sagen, Mensch, eine tolle Aktion, wir würden gerne mitmachen und aus diesen Knöpfen ja tatsächlich ein ganz tolles Kunstprojekt erstellen. Ich bedanke mich ganz herzlich, Esther, dass du hier gewesen bist, uns erzählt hast, was da an dieser wunderbaren Oberschule in Delmenhorst Schönes passiert. Und du hast ja auch eben schon ein paar Mal erzählt, dass du einen Titel von deinem Album genommen hast und dafür auch eingesetzt hast für diese Aktion All Together Now, Esther Filli, zum Projekt Kunst gegen das Vergessen der Wilhelm von der Heide-Oberschule in Delmenhorst. Und den würde ich sagen, hören wir jetzt auch gleich mal.
Genau, und damit grüße ich vor allen Dingen alle, meine lieben Mäuseschüler, ihr süßen von der Wilhelm von der Heide Oberschule und vor allen Dingen auch die ganz, ganz tollen Lehrer und den Direktor. Ganz liebe Grüße, all together, now für den Frieden.
Komm, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, do it now. Schau nach vorn und nie zurück, etwas ändern, nur ein Stück, do it now. Oh. Nur wenn alles sich vereint, gibt es keinen mehr, der weint, do it now. Do it now. Und bring Glück, do it now. Musik fängt an zu klingen, hey, lasst uns von Liebe singen, do it now. Oh yeah. Keine Macht im Krieg, ich hab euch alle lieb, do it now. Do it now. Den Frieden in allen Ländern werden wir zusammenstehen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Together, love, love, love. Do it now, yeah, all together. Love, love, love. Do it now, yeah, all together. Love, love, love.
Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstag hier bei NDR1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf den Theaterbühnen, da soll ja die Illusion möglichst perfekt sein. Aber damit ein Oberon wirkt wie ein Elfenkönig und damit man der Figur Zettel aus Shakespeares Sommernachtstraum abnimmt, dass er sich in einen Esel verwandelt hat, braucht es meist mehr als nur ein Schauspieltalent. Kostüme unterstützen die Fantasie da wirklich entscheidend. Hergert Füchsel hat für uns hinter die Kulissen geschaut und die Kostümschneiderin und Ankleiderin Regine Meinardus bei ihrem Job besucht.
Im Oldenburger Schlossgarten steht ein Glashaus an eine Backsteinmauer gebaut. Die Orangerie ist jetzt die Garderobe für Shakespeares Sommernachtstraum. Ein Sommertheater des Kulturzentrums Kulturetage. Vor der Vorstellung werden hier Schuhe gesucht, Gesichter gepudert und Halstücher gebunden. Gleich soll es losgehen, aber am Ärmel des Darstellers von Demetrius hat sich ein Knopf gelöst. Die Schneiderin Regine Meinardus hilft.
Hältst du mir den Arm hier mal eben her?
Mhm.
Danke. Auf den Knopf, darf ich den mal eben haben? Ja, danke.
Blitzschnell hat sie Garn in eine Nadel gefädelt und der Knopf ist wieder dran.
Ich habe hier allerdings dann auch relativ große Nadeln liegen. Ich habe ein sehr dickes Nähgarn. damit das mit wenigen Stichen hält.
Sie hilft beim Halskettenschließen und Ohrringe finden. In dem Glashaus hat sie einen kleinen Tisch, darauf ein Kästchen mit Fingerhut, Nadel und Faden, Klebstoff, darunter Kisten mit Schuhputzzeug, Wäsche gegen die Kälte, etwas Schmuck. An ihrem improvisierten Arbeitsplatz steht das Wichtigste für den Notfall. Sie arbeitet hier nur im Sommer.
Der Sommerjob ist für mich ein bisschen mehr künstlerische Freiheit, weil ich hier selber das Kostümbild gestalte. Und ich bin auch während der Vorstellung sehr viel hier vor Ort, weil ich dann die Atmosphäre genießen kann.
Hauptberuflich ist sie als Schneiderin und Ankleiderin am Oldenburgischen Staatstheater beschäftigt. Da näht sie Kostüme nach den Vorgaben der Gewandmeisterin, meist fürs Ballett. Kostüme müssen besonders viel aushalten, sagt die Schneiderin. Deshalb steppt sie manche Nähte doppelt und auch sonst wird Theaterkleidung auf besondere Weise gefertigt.
Kostüme, wo man absehen kann, dass schneller mal jemand zu- oder abnimmt oder öfter mal jemand einspringen muss oder das Stück über lange Jahre laufen wird, da wird dann anders verarbeitet, sodass man es schnell ändern kann.
Und nicht nur das. Schnelle Umzüge am Staatstheater dauern 30 Sekunden, erzählt Regine Meinardus. Damit das klappt, bereitet sie es bereits beim Nähen vor.
Es werden Sachen auf Druckknopf gearbeitet, es wird manchmal mit Magneten gearbeitet. Manchmal klett, das machen wir nicht so gerne, weil das immer ein Geräusch erzeugt. Schuhe werden auf Gummiband gemacht. Da gibt es doch einige Tricks, mit denen man arbeiten kann.
Als Ankleiderin steht sie dann im Theater an der Seite der Bühne. Einen Schritt zur Seite und das Publikum würde sie sehen.
Und das macht manchmal auch so eine Illusion, wenn etwas total schnell geht und der oder die Schauspielerin dann in einem anderen Kostüm wieder auf die Bühne kommt.
Einmal sollte ein Schauspieler in einem Ein-Personen-Stück sich blitzschnell von einem Anzugträger in eine alte Frau verwandeln. Da hat die Schneiderin kurzerhand eine Bluse in eine Jacke eingenäht, einen Rock unten befestigt und dann noch ausgepolstert. An das ganze Gebilde hat sie vorn einen Reißverschluss genäht, sodass es mit einem Handgriff zu öffnen und schließen war.
Dann ließ er einfach seinen Anzug fallen, eine Strumpfhose hatte er drunter, hat diese Jacke mit dem Rock angezogen und hat den Reißverschluss vorne zugezogen. Dann mit einem Handgriff eine Perücke auf den Kopf und dann war er die Frau des Senators.
Regine Meinardus liebt das Theater in allen Facetten, sagt sie. Und sie freut sich, dass sie als Schneiderin Handwerk mit Theater verbinden kann.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Einen tollen Abend. Gleich geht es nach Braunschweig, wo Mitte August die erste Buchmesse Leseflair stattfindet. Und außerdem stellen wir Ihnen zwei tolle Bücher vor. Eine deutsche Begegnung und Die Hochstapler. Schön, dass Sie da sind. Dienstagabend, der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Leseflair, so heißt die erste eigene Buchmesse in Braunschweig. Mitte August wird sie starten und dauert dann 2 Tage lang. Die Messe bringt Autoren, Verlage und Leser aus der ganzen Region zusammen. Die Besucherinnen und Besucher erwarten spannende Lesungen. Sie können sich bei verschiedenen Workshops inspirieren lassen und direkt mit den kreativen Köpfen hinter ihren Lieblingsbüchern in Kontakt treten. Das Ungewöhnliche an dieser Buchmesse, sie wird von einem Mann quasi im Alleingang organisiert, Stefan Tengler. Peter Schaffinier hat ihn dort getroffen, wo die Messe stattfindet, in der Brunswiga.
Die Brunswiga liegt im östlichen Ringgebiet, einem Stadtteil von Braunschweig. Ein ehemaliges Fabrikgebäude mit roten Backsteinen und Stahlelementen. Genau das richtige Ambiente für die Buchmesse, erzählt Stefan Tengler.
Hier unten im Erdgeschoss haben wir halt einmal den großen Saal, den großen Veranstaltungssaal. Die Brunswiga ist ja ein Kulturzentrum. Und der große Saal ist letztendlich das Kernstück der Messe, weil hier die meisten Aussteller dann auch platziert werden.
Für die Buchmesse hat der Braunschweiger alles selbst organisiert, Verlage kontaktiert, eine Webseite erstellt, ein Rahmenprogramm geplant und die Brunswiga angemietet. Dabei musste Stefan Tengler auch die eine oder andere Hürde überwinden.
Jeder, der in Braunschweig lebt oder schon mal Parkplätze gesucht hat, es gibt ja bestimmte Stadtteile, da ist das nicht ganz so einfach. Das östliche Ringgebiet ist ein Beispiel davon. Es ist natürlich wichtig, auch für die Aussteller, die kommen, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Bücher ein- und auszuladen, dass sie die Zeit dafür haben, den Platz dafür haben. Da arbeiten wir gerade noch dran, aber auch da wird es auf jeden Fall eine Lösung geben.
Insgesamt 90 Aussteller haben sich für die Leseflair angemeldet, darunter Self-Publisher, also Autorinnen und Autoren, die ihre Bücher selbst verlegen, und Verlage aus Niedersachsen. Die Liebe zum Lesen hat dazu geführt, dass Stefan Tengler die Idee mit der Buchmesse hatte. So hat er im vergangenen Jahr etwa 100 Bücher gelesen. Außerdem ist er seit einiger Zeit als Blogger auf Instagram aktiv, postet dort verschiedene Beiträge, kurze Rezensionen, vernetzt sich in der Szene.
Es sind ja ganz viele verschiedene Genres, die hier ausgestellt werden, ganz viele verschiedene Autoren, die in verschiedenen Bereichen unterwegs sind, und es spricht natürlich auch verschiedene Lesergruppen an. Und gerade über Social Media erreicht man natürlich ein etwas jüngeres Leserpublikum, und deshalb ist es schon wichtig, auf Instagram oder TikTok auch vertreten zu sein. Beispielsweise stellen wir einzeln die Autoren dort vor. Ja, das ist schon wesentlich, dort unterwegs zu sein, ja.
Mit Marc Rabe, Sabine Weiß und Klaus-Peter Wolf hat der 38-Jährige drei bekannte Schriftsteller gewinnen können, die während der Messe an verschiedenen Orten aus ihren neuesten Büchern lesen werden. Aber auch weniger bekannte Autorinnen und Autoren aus der Region stellen auf der Leseflair ihre Werke vor.
Mit Kaffee und einer Tüte Proviant in der Hand trat Lena aus dem Shop der Raststätte und blinzelte geblendet ins Sonnenlicht. Ein lauter Knall ließ sie zusammenfahren. Der Kaffeebecher entglitt ihr und jemand stieß einen heftigen Fluch aus. »Ach, du liebes bisschen Entschuldigung!« Hastig ging sie in die Hocke und griff nach dem Becher, der zwischen zwei staubige Stiefel gerollt war, als eine dunkle Stimme über ihr erklang. »Was soll das werden, Süße?« Lena spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg, und sprang auf. »Wonach sieht es denn?« Weiter kam sie nicht. Sein Anblick verschlug ihr die Sprache.
Die Braunschweigerin Janine Krock präsentiert ihr neues Buch »Stürmische Zeiten« in Swanholmen.
Ja, das ist der zweite Band einer neuen Reihe, die auf der Schäreninsel Swanholmen, die ich so in der Ostsee südlich von Schweden angesiedelt habe, spielt. Das ist eigentlich ein richtig klassischer Sommerroman, irgendwas, was man als Buch oder eben auf dem Handy mitnimmt an den Strand und dort liest. Und scheint die Sonne, es treffen sich zwei Leute, die verlieben sich ineinander und man weiß von Anfang an, dass es gut ausgeht.
Seit 20 Jahren schreibt Janine Krock mit Leidenschaft. Inzwischen kann sie sogar davon leben. Die Schriftstellerin arbeitet mit einem großen Verlag zusammen, doch manche Bücher verlegt sie auch selbst. Für die Autorinnen und Autoren sei es besonders wichtig, verschiedene Buchmessen zu besuchen, betont Janine Krock.
Gerade eine kleinere Buchmesse, die nicht in Frankfurt oder Leipzig stattfindet, ist eine Gelegenheit, auch mal einen Kaffee zusammen zu trinken, ein bisschen länger miteinander zu reden. Mit ein bisschen Glück hat man ja viele Fans. Also das ist so eine Gelegenheit, einfach mit Leuten zu sprechen, die deine Bücher lieben und die sie gerne lesen. Und das ist wichtig, dieser Austausch. Also ich empfinde das als sehr wichtig. Social Media ist da natürlich auch eine große Hilfe, aber live ist es eben immer noch schöner.
Wer Lust auf die Buchmesse Leseflair hat, der kann vom 17. bis 18. August in der Brunswiga in Braunschweig verschiedene Autorinnen und Autoren treffen, Lesungen besuchen und sich natürlich auch inspirieren lassen. Ich freue mich, dass Sie hier sind, der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Seit Jahrzehnten treffen sich alle zwei Jahre im Juni entweder die besten Nationalmannschaften Europas zu einer EM, wie gerade, ja, oder gleich die besten aus aller Welt zu einer WM, wie 1974 in der damaligen kleineren westdeutschen Bundesrepublik. Und wie es der Zufall wollte, trafen vor 50 Jahren das erste und einzige Mal die Nationalmannschaften aufeinander. Dieses legendäre Fußballspiel am 22. Juni 1974 in Hamburg hat der Sportjournalist und Buchautor Ronald Reng zum Anlass genommen, auf ungewöhnliche Spurensuche zu gehen. Axel Seitz über das Buch 1974, eine deutsche Begegnung.
Es jubeln im Hamburger Volksparkstadion nicht nur DDR-Bürger, meine Hörer.
Eigentlich dürfte seit 5 Jahrzehnten alles über dieses eine Fußballspiel geschrieben worden sein. Ronald Reng wollte allerdings ein Experiment wagen.
Kann man an einem einzigen Fußballspiel, an einem einzigen Tag versuchen, eine ganze Zeit einzufangen? Also zu beschreiben, was war in den beiden deutschen Staaten damals wichtig? Das heißt, ich habe Menschen gesucht, die in irgendeiner Art eine Verbindung zu dem Spiel hatten, sei es ein RAF-Terrorist, der beschuldigt wurde, ein Attentat auf dieses Spiel zu planen, sei es Theaterschauspieler am Deutschen Theater in Ost-Berlin, die an dem Abend die neuen Leiden des jungen Werthers spielen mussten.
Und so erfährt der Leser von der Schauspielerin Jutta Wachowiak, die damals als Charlie in dem Stück auf der Bühne stand, dass die fußballbegeisterten Theaterschauspieler darüber sauer waren, dass sie eben nicht an diesem Sonnabend das Spiel DDR-BRD am Fernseher verfolgen konnten. Buchautor Ronald Reng dokumentiert zugleich, wie der Roman Die neuen Leiden des jungen W. 1973 beim Rostocker Hinsdorf Verlag erscheinen konnte.
Wie war es denn eigentlich möglich, dass dieses Buch von Ulrich Blensdorf durch die Zensur gekommen ist? Wie ist der Hinsdorf Verlag mit dem Verleger Konrad Reich und dem Lektor Kurt Batt geschafft haben, Anfang der 70er Jahre durchaus kritische Literatur unter dem Radar der Partei zu veröffentlichen?
Für den Leiter des Hinsdorf Verlages Konrad Reich und den Cheflektor Kurt Batt brachen äußerst schwierige Zeiten an. Sogar die Rostocker SED-Bezirksleitung mit Harry Tisch an der Spitze mischte sich unrühmlich ein. Es sind solche Episoden aus der deutsch-deutschen Geschichte seit Anfang der 70er Jahre, die dieses Buch so bemerkenswert machen. Oder wem ist schon bekannt, dass die erfolgreiche Krimi-Autorin Doris Gerke, die sich die Polizistin Bella Block erdachte, auch am 22. Juni 1974 im Hamburger Volksparkstadion saß.
Als die DDR entschieden hatte, sie schickte also 1500 ausgewählte Touristen zu dem Spiel, sollten die auch eine Stadtführung machen in Hamburg. Da habe ich dann über die Archive herausgefunden, wer denn diese Stadtführer waren. Nämlich, die waren keine normalen Fremdenführer, weil die hätten ja vielleicht was Nettes über Hamburg gesagt, sondern das sollten alles Mitglieder der Westdeutschen Kommunistischen Partei, der DKP, sein. Und da war eine Frau dabei, Doris Gerke, die nur einmal im Leben im Fußballstadion war, um ein Fußballspiel zu sehen bei diesem Spiel, und sie wollte da gar nicht hin, aber sie war halt die Fremdenführerin für die DDR-Touristen.
Doris Gerke, Jutta Wachowiak, aber auch Roland Jahn, der letzte Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, das ehemalige RAF-Mitglied Klaus Jünschke oder der Kenner des australischen Fußballs André Krüger aus Hannover. Mit ihnen und vielen anderen hat Ronald Reng für sein Buch 1974 eine deutsche Begegnung gesprochen. Auch einige damals im Spiel eingesetzte Fußballer aus beiden Mannschaften kommen zu Wort. Diese mit leichter Hand, aber unglaublicher Tiefe geschriebenen rund 400 Seiten sind viel mehr als ein Fußballbuch. Ronald Reng verbindet spannende Biografien mit dieser einen deutsch-deutschen Begegnung am 22. Juni 1974.
Das Buch 1974, eine deutsche Begegnung von Ronald Reng, ist im Piper Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Gemeinsam mit Ihnen durch den Dienstagabend. Hier ist NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel. Der Autor Tom Ragman, Jahrgang 1974, lebt heute in London. Früher als Journalist hat er aus vielen Ländern berichtet, Korea, Ägypten, Frankreich, bevor er sich ganz dem literarischen Schreiben gewidmet hat. Und wer schon einmal einen Roman von Ragman gelesen hat, erinnert sich vielleicht, dass es um Menschen ging, die schreiben. Journalisten zum Beispiel. Im Roman Die Hochstapler ist das auch so. Im Zentrum eine alte Schriftstellerin. Claudia Ingenhofen hat sie schon kennengelernt.
Dora ist Holländerin, lebt aber seit ewigen Zeiten in London. Ihre Romane standen nie auf einer Bestsellerliste, die letzten allerdings waren nur noch Ladenhüter. Sie merkt selbst, dass sie ständig den Faden verliert. Inzwischen ist sie 74. Nur, was soll sie den ganzen Tag tun? Ihre Agentin rät zum Weiterschreiben, klingt dabei zwar halbherzig, aber Dora fängt nochmal an. Sie wird die Menschen ihres Lebens zu Romanfiguren machen. Das war schon früher ihr Hauptinteresse an neuen Bekanntschaften. Lassen sie sich als Figuren verwerten oder sind sie zu langweilig? Inzwischen lernt sie niemanden mehr kennen. Sie muss aus der Vergangenheit schöpfen. Tom Rackman lässt seine Dora über 8 Menschen schreiben. Den ehemaligen Geliebten, die Freundin, auch Dora selbst taucht auf. Lauter eigenständige Kapitel. Und zwischendrin spekuliert sie in einem Tagebuch, ob daraus ein Roman werden kann. Ein Kapitel gilt ihrer Tochter Rebecca, genannt Beck, die in Los Angeles Gags und Geschichten für Comedians schreibt. Immer im Hintergrund, aber sehr erfolgreich.
Für Beck ist Comedy fast ein mechanisches Objekt. Punchlines, die man wie ein Ingenieur vom Ende her zusammenbaut. Prämissen, die man gnadenlos verschraubt. Verbale Irreführungen, die man den Leuten einhämmert.
Erst als ein Comedian aus dem Ruder läuft, ein Weißer, der mit schwarz geschminktem Gesicht sein Publikum anpöbelt, kommt in Beck Panik auf. Wenn sie mit diesem Scheusal in Verbindung gebracht wird, ist sie beruflich geliefert, selbst wenn kein einziger seiner hasserfüllten Gags von ihr stammt. Und dann hat sie auch noch Liebeskummer und ihr Hund stirbt. Großartig, wie Rackman den Zynismus einer Branche seziert, in der jemand von jetzt auf gleich abstürzen kann. Sehr vergnüglich liest sich die Episode mit einem Schriftsteller, der nach langer Durststrecke zu einem Festival in Australien eingeladen wird. Eine Menschentraube wartet schon auf seinen Auftritt. Irrtum, auf ihn wartet niemand. Die Menschen warten auf Malala, die junge Friedensnobelpreisträgerin. Sein Angebot, Bücher für den späteren Verkauf zu signieren, wehren die Veranstalter ab.
Wissen Sie, die Verlage bei uns sind da ein bisschen eigen. Sie nehmen keine Bücher zurück, die signiert sind. Also sollten wir sie vielleicht lieber so lassen, wie sie sind. Meinen Sie nicht? Nur für den Fall, dass sie sich nicht verkaufen.
Tom Rackman beschreibt das Festival so pointiert, als müsste er selbst manchen Frust über den Literaturbetrieb loswerden. Jede einzelne Geschichte ist lesenswert. Amir, der gescheiterte Student zum Beispiel, der über die im iranischen Gefängnis erlittene Folter schreiben möchte. Oder der alte Restaurantkritiker, der sich sorgt, wer sich später um seinen behinderten Sohn kümmern wird. Die Mutter wollte ihn nie um sich haben. Tom Rackman charakterisiert schonungslos und sarkastisch, oft durch treffende Dialoge. All seine Figuren kämpfen mit dem Schreiben, ob Brief, Buch oder Artikel. Nur auf die Rahmenhandlung mit der tagebuchschreibenden Schriftstellerin Dora hätte Rackman verzichten können. Sie ist einfach zu verschachtelt. Man möchte ihm zurufen, mach es doch nicht so kompliziert, verlass dich auf deine tollen Geschichten.
Wenn Sie Lust haben auf das Buch Die Hochstapler von Tom Rackman, es ist im DTV-Verlag erschienen und kostet 25 Euro. Es hat Spaß gemacht mit Ihnen hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ich wünsche Ihnen noch einen tollen Dienstagabend und den können Sie traumhaft mit uns verleben. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Bis bald. Tschüss.